an die gute alte Zeit. Vielleicht war sie auch nicht so gut. Aber diese alte Zeit, als dieses große schwarze Ding, unser schöner Flügel, dort unten am Boden stand, könnt ihr euch noch besinnen? Wisst ihr, warum er unten stand? Es hatte keinen Platz auf der Bühne. Also so wurde es mir mitgeteilt. Und ich habe immer gedacht, ach, der muss auf die Bühne. Ich kann mich noch gut erinnern, mein erstes Mal, als ich hier Musik gemacht habe mit Jerome dann zumal noch. Jerome war ein kleiner Junge, er kam gerade aus den Ferien, den Sommerferien. Wir haben am Samstag zusammen geübt. Ich weiß nicht, ich war vielleicht 2-3 Wochen hier, vielleicht auch nur eine. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern ans Datum, aber es war so diese Sommerzeit. Und er saß dort unten, fast dort, wo er jetzt sitzt, einfach noch etwa, ich würde sagen, knapp 2 Meter weiter vorne. Und ich stand hier oben allein. Ich dachte, das kann es ja nicht sein. Und da ist in mir schon mehr oder weniger in den ersten 2-3 Gottesdiensten der Wunsch gewachsen, der Flügel muss auf die Bühne. Aber wie soll ich das schaffen? Ich habe keine Ahnung, wie schwer dieses Monster ist, aber es ist schwer. Dann habe ich mir überlegt, ja irgendwie, man kann ja nicht in die Gemeinde kommen und gleich sagen, wir ändern mal das und dieses und jenes, oder? Es muss alles besser werden. Da habe ich gewartet und gewartet, ich weiß nicht, ich denke etwa 1,5 Jahre. Und dann kam der Moment. Und wir hatten ein Adventsfrühstück und wir brauchten Platz. Und ich sagte, wie wäre es, wenn wir den Flügel hochnehmen würden? Ja, kann man nicht, ist viel zu schwer, muss man die Fachleute holen vom Flügelbauservice. Und ich dachte, nein, kann nicht sein, 6 Männer hier, 12 Hände, das muss gehen. Ich weiß nicht mehr, wie viel wir waren. Ich würde sagen, damals so mit Janik, Stefan, David, ich weiß nicht, wer noch dabei war, 4 hätten vermutlich gereicht. Aber wir waren, denke ich, schon 6. Und zusammen haben wir es hingekriegt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, es war gar nicht so ein Krampf. Und es war auch nicht gefährlich. Und wir mussten auch keine so Gurte hier anziehen und keine, diese, die man über die Schulter nimmt. Wir haben es einfach hochgehoben und raufgestellt. Zusammen. Es gibt Dinge, die kann man nur zusammen machen. Ich habe gemerkt, als ich mir überlegt habe, was kann man alles nur zusammen machen, habe ich gemerkt, man kann sehr, sehr vieles allein machen. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man einfach so zack, mir nebenbei macht. Und wenn es nicht geht, ich kannte einen Schreiner in Appenzell, in Geis oben, der hat immer gesagt, weißt du, man muss es nur richtig machen, dann kann man alles alleine machen. Er war ein kleiner Mann und er hat gesagt, muss einfach mehr studieren vorher. Aber viele Dinge gehen viel schneller und viel besser, wenn man mehr Leute ist. Viele Dinge, die kann man fast nicht alleine machen. Es ist einfach ein Morgs, ein Würg, wie wir so sagen. Es funktioniert nicht gut. Es ist besser, wenn man miteinander unterwegs ist, vor allem wenn es um schwere Dinge geht. Und um schwere Lasten oder um schwere Bedrängnis ging es auch in der Gemeinde damals in Thessalonich. Und der Apostel Paulus, der hatte eine große Not. Ihr seht hier, er war in Athen, das ist hier unten. Und die Gemeinde ist hier oben und ich habe geschrieben, über 400, je nach Fußmarsch, zwischen 420, 450 Kilometer war er unterwegs. Was diese Leute früher herumgelaufen sind, gegangen sind, herumgelaufen sind. Unglaublich. Und er war hier unten, er dachte, wie geht's meiner Gemeinde hier oben in Thessalonich? Was machen die Geschwister? Geht es ihnen wohl gut? Und er war in großer Sorge um seine Gemeinde. Und er selbst hatte auch Not. Er war ja in Athen. Er wusste, die Gemeinde ist unter Druck. Sie ist richtig eingespannt und vielleicht kennt ihr auch so Situationen, jetzt nicht als Gemeinde, sondern persönlich, wo ihr merkt, es drückt, es ist schwierig. Manchmal möchte man so richtig einen Befreiungsschlag machen und mal alles ein bisschen wegschütten, aber es geht kaum, es ist so einfach, man ist so in etwas drin, wo man nicht drin sein will und man kann es nicht ändern, so wie in einem Schraubstock. So war das für die Gemeinde damals, Paulus wusste das. Und er machte sich Sorgen, werden sie bestehen bleiben? Können sie es aushalten? Oder werden sie vielleicht sagen, ach, das ist alles viel zu anstrengend. Christ sein, ich habe mir das leichter vorgestellt. Ich habe mir gedacht, das erfüllt mein Leben, macht mich glücklich und freudig. Und jetzt kriege ich immer nur aufs Dach, verliere meine Arbeitsstelle, werde ausgegrenzt, darf nicht mehr einkaufen und werde geschlagen und was noch alles so auf die Leute damals hereinprasselte. Und der Apostel Paulus war in Athen und in Athen, da hatte es eine Vielzahl von Götzenbildern. Paulus schreibt in der Apostelgeschichte, als aber Paulus in Athen, ja, den Euro gab es noch nicht, ich weiß, aber ich habe gedacht, nehmen wir noch ein modernes Götzenbild dazu. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er hatte seine Vertrauten, hat er auf wieder weggeschickt, hat gesagt, geht und schaut. Schaut zu der Kirche in Thessalonich, wie geht es wohl den Leuten? Und er war allein dort und er musste das irgendwie ertragen, dass hier eine Riesenstadt war, die nichts von Gott wissen wollte, die zwar irgendwie sehr fromm war, überall gab es einen Altar, überall wurde angebetet, aber den wahren Gott, wie er sagte, kannten sie nicht. Das war ihm eine persönliche Not und er wollte unbedingt wieder zurück. Er wollte die Leute wieder sehen, er wollte an ihrer Gemeinschaft teilhaben, er wollte eingeschlossen sein, mit dabei sein, wenn sie ihre ersten Schritte tun. Er wollte ihnen zeigen, was sie in bestimmten Situationen tun konnten, wie auch die Dinge einzuordnen sind. Er wollte sie schlicht und einfach stärken, ermutigen, trösten und ermahnen. Und er konnte es nicht. Und das war für ihn eine große Not. Er dachte nicht, ach, habe ich mal Ruhe von dieser schrulligen Gemeinde oder so, sondern er dachte, Mensch, wie geht es Ihnen? Wie kann ich Ihnen helfen? Wie soll es weitergehen? Und wenn ich so zurückdenke oder so in die erste Zeit, als diese blöde, miese Corona-Pandemie über uns herbrach und wir alles zumachen mussten, als wir wieder öffnen konnten, da gab es auch Leute, die sagen, es ist schön, dass wir wieder zusammenkommen können. Und noch stärker dann haben wir es erlebt oder empfunden, als Menschen krank waren, eine Zeit lang nicht mehr kommen konnte und dann sagen, ich bin so froh, dass Leute für mich gebetet haben. Ich bin so froh, dass ich mit eingebunden war, auch durch den Livestream, den wir in dieser Zeit eingerichtet haben. Ich bin so froh, aber jetzt wieder Teil zu sein. Weil es einen Unterschied macht, ob man miteinander zusammenkommt oder nicht. Weil es einen Unterschied macht, und zwar den Unterschied, dass Jesus uns in diesen Zusammenkünften seine besondere Gegenwart verheißt. Dann, wenn wir zusammenkommen, nicht um irgendetwas zu machen, nicht um Dinge zu machen, die jedermann überall machen kann, sondern wenn wir zusammenkommen um seinetwillen, weil wir Jesus Christus lieben. Wenn das geschieht, dann ist er mitten unter uns. Und wenn Jesus mitten unter uns ist, dann kann er auch diese Dinge tun, die wir im Neuen Testament lesen. Er kann Menschen verändern, er kann Herzen anrühren, er kann Schmerzen lindern, er kann wieder neu den Blick richten auf Gott hin. Vielleicht kommt es auch, wie ich letzten Sonntag gesagt habe, zu einer Scheidung und Leute denken, nein, das will ich nicht. Ich habe mal von jemandem gehört, der hat gesagt, ja, meine Eltern sind damals aus der Gemeinde gegangen, war auch eine Krishona-Gemeinde in der Ostschweiz, sie sind aus der Gemeinde gegangen, weil die so extrem wurden. Ja, ich habe keine Ahnung, die Gemeinde gibt es immer noch, sie scheinen mir jetzt nicht wahnsinnig extrem zu sein, aber das kann es auch geben, dass einem plötzlich zu nahe kommt, man denkt, soll ich das wirklich? Bedrängende Situationen sind immer auch Siebmomente. Bedrängende Situationen, wie sie die Gemeinde in Thessalonich erlebt hatte, wie wir sie vielleicht auch in unserem persönlichen Alltag erleben, sind immer Momente, wo klar wird, was wirklich in uns steckt. Was unser Glaube wenn man, wenn ich es mal so ein bisschen pointiert sagen darf, was unser Glaube wert ist. Petrusbrief heißt es, wir werden wie durchs Feuer geläutert, geprüft, getestet. Feuer nicht angenehm. Und das Blöde an solchen Situationen ist, dass man auch durchfallen kann. Oder es kann, man kann zurückbleiben, wenn etwas da ist, aber man kann auch durchfallen. Und zwar nicht im Sinn, dass man durch eine Prüfung durchfällt, sondern dass eher so im Sinn, wie es im Alten Testament mal heißt, du wurdest gewogen und als zu leicht befunden. Dein Glaube hält nicht. Und jetzt gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, wenn du jetzt spürst, ja, das ist genau meine Situation, irgendwie hält der Glaube nicht, es trägt gar nicht. So wie der Mann, mit dem ich besucht habe damals, als er im Spital war und er war ziemlich krank und er hat gesagt, er spüre erst jetzt, dass vieles immer nur Worte waren in seinem Leben und er war ein sehr guter Bibelkenner. Aber es trägt nicht, es bringt gar nichts. Ich weiß, es sind schwierige Momente. Einerseits, auf der anderen Seite sind das die Momente, in denen wir Klarheit bekommen über unser Leben. Es sind die Momente, wo plötzlich klar wird, mein Glaube ist vielleicht nur ein Schönwetterglaube. Es sind die Momente, wo plötzlich auch etwas in unserem Leben zu einem Fundament werden kann, das es bis jetzt nicht war. Solche Situationen sind Situationen, die wir nicht lieben, aber die wir brauchen. Und Gott lässt sie immer mal wieder zu. Und ich kenne kaum ein Christenleben, in denen es nicht zu solchen Momenten kam. In denen man Dinge radikal in Frage stellte. In denen man fragte, soll ich wirklich noch weitergehen mit Jesus oder nicht? Bringt's das überhaupt? Und manchmal wird in solchen Momenten auch unsere ganze Theologie wie ausgeschlachtet. Und man schaut mal, man nimmt mal alles raus und sieht plötzlich, hier ist ein Teil, das passt gar nicht zum Glauben. Und hier ist etwas, was ich übernommen habe von irgendwoher. Man kann ja heute seinen Glauben aufbauen, wie man will, von überall her. Passt auch nicht. Es gibt Dinge, die wir glauben, die schlichtweg nicht zu glauben sind, weil sie nicht stimmen. Und da sind solche 7 Momente eine Situation, wo wir merken, hey, jetzt bin ich unter Druck und jetzt zeigt sich, ob das wirklich trägt oder nicht, mein Glaube. Der Apostel Paulus schreibt, darum wollte ich zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal und noch einmal durch der Satan hat uns gehindert. Das ist eine der Stellen, in denen der Satan vorkommt. Der Satan hat uns gehindert. Er war hier in Athen unten und er war, als er hier, dass Philippi dann hier, der ein bisschen weiter ist, dann Thessalonich, als er hier weiterging in Beröa, war wohl der erste Moment nach dieser guten Erfahrung in dieser Gemeinde, als er dachte, ich möchte wieder zurück. Und dann ging er weiter und in Athen, als es nicht so lief, hat er vermutlich nochmals gedacht, ich möchte wieder zurück. Konnte aber nicht. Und dann hat er seine Leute gesandt. Geht ihr, schaut. Ich ertrage es nicht. Ich muss wissen, was dort läuft. Konnte kein WhatsApp schreiben. Die mussten zurücklaufen und wieder kommen. Oder jetzt könnt ihr vorstellen, wie lange die hatten und wie lange der Apostel gewartet hat. Wie geht es meiner Gemeinde? Wie geht es meinen Leuten? Wie geht es denen, den Menschen, denen ich mit Herzen verbunden bin? Und wir haben Dienstag im Bibelgespräch uns darüber unterhalten, wie das ist oder wie man unterscheiden kann oder ob immer alles auch der Satan ist, wenn es nicht funktioniert. Und ich möchte das hier nicht ausführen, ich möchte hier auf das Material für Kleingruppen verweisen, das auf der Homepage runterzuladen ist. Da könnt ihr ein bisschen nachschauen, verschiedene Stellen schauen, in denen der Apostel Paulus gehindert wurde. Manchmal vom Teufel, manchmal auch nicht. Was aber völlig klar ist, ist, dass der Apostel irgendwie spürte, hier ist etwas, das dem Reich Gottes entgegensteht. Denn wenn man fragt, was will der Satan, was würdet ihr dann antworten? Was ist der Plan des Teufels? die Leute weg von Gott bringen, weil er selber weg von Gott ist, sie mitreißen auf seine schiefe Bahn, ja? Er möchte verhindern, zerstören, Zerwürfnis, genau, ein Durcheinander schaffen, sabotieren. Er ist der Durcheinanderbringer. Er ist der Lügner von Natur aus. Sein innerstes Wesen ist Täuschung und Lüge und Zerstörung und Kaputtmachen. Und der Apostel Paulus hat gemerkt, wenn ich, das ist jetzt eine Annahme, ich möchte das so kennzeichnen, weil es steht nicht ganz genau, warum er nicht gehen konnte. Der Apostel Paulus hat meiner Meinung nach gemerkt, wenn ich zurückkehre nach Thessalonich, wenn ich wieder dorthin gehe, dann wird die Verfolgung, dann wird der Druck auf die Leute dermaßen stark werden, weil ich ja der Initiator bin dieses ganzen Zeugs, das die Thessalonicher nicht wollten, dann werden sie noch wilder, dann wird es für die Gemeinde noch schwerer. Ich vermute, dass er darum nicht gegangen ist, dass sie ihm gesagt haben, bleib lieber weg, wir hätten dich gern, aber es ist jetzt nicht ein guter Moment. Vielleicht, es gibt auch andere Gründe, wie gesagt, ich habe das in diesem Kleingruppenmaterial, so ein paar Gründe, warum der Paulus vermutlich verhindert war. Ich habe das mal aufgeschrieben, was so denkbar ist, wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, dass er sehr wohl unterscheiden konnte, ob er von Gott einen Weg geführt wird oder ob der Teufel ihn hindert. Und wäre etwas mal für, vielleicht auch für einen Kleingruppenabend mal zu überlegen, wie erkenne ich Gottes Führung, wie erkenne ich auch, wenn der Teufel mich hindert, wie gesagt, ein paar Stellen hier, sonst kann ich darüber auch mal noch was machen. Und dann hat der Apostel Paulus gemerkt, ich kann nicht gehen, aber er wollte die Gemeinde trotzdem ermutigen und stärken. Und ich staune immer, wie der Apostel Paulus seine Gemeinde sieht. Er sieht sie als etwas, was unglaublich wertvoll und kostbar ist in seinen Augen. Es ist für ihn nicht einfach ein Arbeitsplatz. Es ist für ihn nicht einfach so eine Gruppe von Menschen, die jetzt halt mal zusammen sind, sondern man spürt in jedem Wort, das er sagt über die Gemeinde, dass sein Herz für seine Gemeinde brennt, dass er sie liebt, dass er Sorge um sie hat und noch mehr, dass er auch eine Erwartung hat. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann werden all die Leute auch dabei sein vor dem Thron Gottes. Und der Apostel Paulus sagt, dann seid ihr mein Siegeskranz, dann seid ihr meine Goldmedaille, dann seid ihr mein Preis, dann seid ihr die Menschen, die durch mich zum Glauben gekommen, gestärkt, dann seid ihr die Menschen, die meine Ehre und meine Freude sind. Eine große Schar. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich kann das ein bisschen nachempfinden. Ich kann das ein bisschen nachempfinden, oder manchmal so als Pastor überlegt man sich ja auch, was bringt das genau, was ich hier mache. So und so viele Jahre jetzt das gemacht und dann hat man so jene, früher hat man große Ordner mit Predigten, oder? Und dann wusste man hat in seinen 10 Jahren, ich weiß auch nicht, 1 Million Worte gesagt. Für was? Und hat dies und jenes gemacht. Und dann gibt es so Momente, wo man spürt, hier hat Gott gewirkt. Oder es gibt so Menschen, denen man ein kleines Stück auf seinem Weg weiterhelfen konnte. Und jetzt in diesen Jahrzehnten, in denen ich schon mit meiner Frau als Pastor unterwegs bin, wissen wir gar nicht mehr, mit wem wir alles Gespräche geführt haben. Wir wissen gar nicht mehr, wo, manchmal kommt es uns wieder in den Sinn und dann sagen wir, ach, mit denen waren wir auch mal zusammen, haben wir auch mal so ein halbes Jahr Zeit verbracht. Da habe ich mir gedacht, ja, das wird dann so sein. Dann werden wir vor dem Thron Gottes stehen und dann werden plötzlich Leute auftauchen und wir werden in ihrem geistlichen Leben sehen, was wir säen konnten. Vielleicht auch, was für Frucht entstanden ist, wo wir ernten konnten. Wir werden im Himmel die Menschen geistlich sehen und dann sehen, werden wir auch sehen, was geistlich in ihrem Leben passiert ist. Vielleicht auch, was nicht passiert ist. Vielleicht auch, was wir falsch gemacht haben, aber wir werden sehen, diese Schar von Menschen. Und ich möchte euch fragen, wäre das nicht was, wenn auch wegen dir Menschen dort sein werden? Wäre das nicht etwas, wenn du dann irgendwo auch sagen könntest, voll Freude, wie der Apostel Paulus, ihr seid meine Freude, ihr seid mein Ruhm, ihr seid meine Ehre, ihr seid alles, was mein Leben ausmacht. Und dann schaut er zurück und er weiß, es kommt nicht darauf an, wie viel Mal, dass ich geschlagen wurde, wie viel Mal, dass ich versagt habe, all das wird keine Rolle mehr spielen, sondern es wird nur noch eine Rolle spielen. Wo konnten Menschen gefördert, gestärkt, ermutigt werden durch mich? Und das ist seine Freude, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist auch, wenn die Gemeinde das so hört, muss das wohl auch die Freude der Leute gewesen sein. Ah, unser Apostel, ah, der Evangelist, der uns zum Glauben gebracht hat, der denkt so über uns. Manchmal sind wir wahnsinnig gut darin, uns schlecht zu machen. Weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist. Also am intensivsten fällt mir das immer auf, wenn ich mit Vollzeiten zusammen bin, oder wie die so mal ganz schnell kurz in einem Aufwisch sagen können, was alles schlecht läuft in der Gemeinde. Und ich denke mir dann manchmal, sieh doch deine Gemeinde anders. Oder ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt vor ein paar Jahren, als wir hier angefangen haben, da haben uns alle Leute bemitleidet. Haben alle gedacht, ach ja, Ich wusste gar nicht, warum, ihr seid so liebe Kerle und Mädchen. Und wie wäre das, wenn wir mal klein anfangen und nur eine Woche lang einfach einander das Gute sagen? Uns ermutigen, uns stärken. Hey, ich sehe etwas in deinem Leben und ich glaube, da könnte noch mehr werden. Ich glaube, das würde unser Miteinander verändern. Und es würde etwas zum Ausdruck kommen von dieser Liebe, die wir haben zueinander. Warum hat der Apostel Paulus so Freude? Er hat Freude, weil die Leute keine Eintagsfliegen waren. Das ist eine Eintagsfliege. Ich wusste es auch nicht, wie die aussehen. Habe mal kurz gegoogelt. Ich hoffe, ich habe das richtige Bild erwischt. Einfach, wenn ein Biologe hier ist, das ist eine Eintagsfliege. Und es gibt viele Christen, die sind, oder nicht viele, es gibt Christen, die sind Eintagsfliegen. Die sind gerne dabei, wenn alles gut läuft, wenn es so ein bisschen faggig ist, so einfach alles so ein bisschen schön und gut ist. Und wenn zum normalen Leben, das auch schon super ist, noch das Christsein dazukommt, dann ist es noch superiger, bis es einfach mal schwierig wird. Wie gesagt, ich kenne kein Christenleben, das längere Zeit gelebt wird, das nicht Schwierigkeiten hat. Ob es harte gesundheitliche Herausforderungen sind, ob es schmerzhafte Trennungen sind, ob es Verletzungen sind von anderen Menschen, die einen brutal aufs Böseste enttäuscht haben. Es gibt niemand, ob es wie in anderen Ländern sogar Verfolgung und solche Dinge sind, es gibt niemand, der nicht durch schwierige Zeiten durchgeht. Und wenn du spürst, dass du vielleicht so wie eine Eintagsfliege bist, die einfach so mal sagt, ja, jetzt, boah, cool, mit Jesus leben, aber wenn es hart wird, lieber sagst, ach, dann lass die anderen die Prügel einstecken, ich gehe mal dann. Da möchte ich dir sagen, komm, bleib stehen, genau in dieser Zeit wird dein Leben geformt. Genau in dieser Zeit wird das, was wertvoll ist in deinem Christsein, sichtbar. Genau in dieser Zeit werden Fundamente gelegt, die du noch in der Ewigkeit in deinem Leben sehen wirst. Genau in dieser Zeit. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ich fühle mich wie eine dieser Personen, die im Sieb durchgefallen ist. Und das kann es ja geben. ist vielleicht so eine Situation wie beim verlorenen Sohn, der da irgendwann mal dachte, ach, das guckt mich alles an, ich muss mehr sehen, ich muss was anderes noch sehen. Und dann ist er davon gelaufen. Und wenn du so eine Person bist, die irgendwie dran ist, alles hinter sich zu lassen und zu sagen, ach, das bringt ja alles nichts, ich muss was anderes haben, dann möchte ich dir sagen, der Vater wartet auf dich. Dein Vater im Himmel wartet auf dich. Er wartet und er ruft und sagt, komm doch zurück. Er steht am Eingang und schaut und wartet darauf. Und vielleicht ist heute dein Tag, an dem du sagst, ja, ich mache einen neuen Anfang. Ich probiere es nochmals. Ich spure nochmals ein und sage nochmals, mit meinem Gott will ich über Mauern springen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie das gehen soll im Moment. Dazu möchte ich dich einladen. Die Gemeinde damals, die war bewährt. Darum ist sie die Freude. Sie war nicht nur Leid geprüft, sie hat im Leid mittendrin bestanden. Und das ist das Ziel. Jede Prüfung, die Gott uns auferlegt hat, nicht das Ziel, unser Leben zu zerstören oder uns niederzuwalzen, sondern er kann es gut herausführen. Wir haben am Dienstag auch darüber gesprochen. Jemand hat gesagt, das war ja bei Josef auch so. Josef, dieser alte, aus dem Alten Testament, dieser Mann, der hat Schweres über Schweres über Schweres erlebt und am Ende, nicht am Ende seines Lebens, aber ziemlich am Ende, hat er mal gesagt, ihr wolltet es böse machen. Die Umwelt, die Situation, seine Brüder, alles hat sich gegen ihn verschworen, aber in all diesem miesen Mist drin, da hat Gott es trotzdem gut gemacht. Er ist dran geblieben. Und er konnte im Rückblick erkennen, Gottes Führung mitten durch den Dreck hindurch, mitten durch die Schmerzen, durch das Leid, kann man nur erleben, wenn man dranbleibt, geprüft, bewährt im Feuer. Und so wie ich allein diesen Flügel nicht hochheben konnte damals, ich meine, ich hätte versuchen können, hier vorne anzufangen, dann hier die ersten Treppen rauf und dann hinten und so. Aber ich bin ja nicht blöd. Also nicht so blöd zumindest. So ist es auch in den Schwierigkeiten und Nöten unseres Lebens. Wir halten es besser durch, wenn wir nicht allein sind. Wir halten besser durch, wenn wir im Schwarm unterwegs sind, miteinander. Dann haben wir diese Verbundenheit nach im Gebetschat oder telefonieren uns und gratulieren uns, wenn wir Geburtstag haben und all diese Dinge, weil wir zueinander schauen möchten. Wir können es nicht immer, oder? Wir haben alle unsere eigenen Probleme und manchmal ist es auch zu viel. Da können wir nicht noch für 15 andere schauen, aber manchmal geht es uns auch gut und wir sind wuh. Und dann kann man locker mal jemanden ein bisschen unter die Arme greifen und sagen, komm, wir gehen zusammen ein Stück. Das Verrückte ist, dass in vielen Momenten, wenn es den Leuten schlecht geht, sie davonlaufen und alleine sind und denken, ach, ich kann mich jetzt niemandem zumuten, so wie ich jetzt gerade drauf bin. Wohl? Doch, du kannst dich uns zumuten. Wir können deine Probleme nicht lösen. Aber wir können mit dir hinstehen und sagen, wir sind an deiner Seite. Wir können auch nicht einfach alles gut machen, wie in diesen gestörten Filmen, oder? Wenn ein Autounfall, Vater und Mutter sterben, das Kind überlebt und dann kommt irgendein Polizist und sagt, wird alles wieder gut? Nein, es wird vieles, wird nicht mehr gut, was zerstört ist. Aber wir können zusammenstehen und mittragen. Wir können dich mittragen, aber du musst es zulassen. Und wenn wir nur eine Gemeinde wären, mit den Sonntagsgesichtern, dann wären wir gar nichts. Aber wir wollen auch eine Gemeinde sein, die uns gegenseitig erträgt in unseren Schmerzen und in unserem Leiden. Und wenn du ein Leid, ein Schmerz, irgendwas hast heute, dann komm und lass für dich beten. Darum haben wir das eingerichtet, damit du nicht allein tragen musst. Nicht davonlaufen, sondern gerade erst recht kommen, wenn es dir schlecht geht. Und dann geht es dir irgendwann wieder mal gut und dann bitte trage die anderen mit, ganz einfach. Ich komme zum Schluss. Man kann vieles allein machen, aber wesentliche Dinge gehen nicht allein. Für Paulus war es völlig klar, ich kann nicht Christ sein allein. Darum war er immer mit anderen unterwegs. Und wenn er mal allein war wie in Athen, dann ging es ihm schlecht. Für ihn war klar, wir können nur gemeinsam überstehen. Wir können nur gemeinsam miteinander im Druck bestehen, sonst gehen wir unter. Aber gestern oder vorgestern war, sind wir so runtergelaufen bis zur Kläranlage. Und dann saßen auf beiden Seiten auf der Brücke Möwen, genau, die weißen Möwen. Auf dieser Seite habe ich zu Katharina gesagt, so, jetzt gehe ich ran und dann alle runter. Sind ja von allein dann weggegangen. Aber das Spannende war, als wir durch waren, sind alle wieder gekommen. Jeder hat sein Plätzchen gefunden wieder. Und nicht eins hat gedacht, ach, jetzt kann ich hier nicht mehr sitzen, jetzt muss ich irgendwie nach Italien fliegen. Sondern sie sind alle wieder zusammengekommen, weil sie wissen, sie gehören zusammen. Du gehörst zu uns, du gehörst zu dieser Gemeinde. Und das soll dich mittragen und mithalten.